Virtuelle Experiences, dreidimensionale digitale Welten, die sind schön, doch damit sie auf uns, also auf die Userinnen und User auch wirken, müssen sie gefüllt werden mit digitalen Objekten in 3D. Die entstehen aber nicht von selbst, vor allem nicht, wenn sie reale Vorbilder widerspiegeln sollen. Dafür braucht es teure Technik, zum Beispiel LiDAR, bisher jedenfalls. Doch ein Startup aus München, das hat eine neue Technologie entwickelt, die eigentlich nur ein Smartphone und ein paar Minuten Zeit braucht.
Wenn ich schaffe, sehr kostengünstig, sehr einfach und sehr schnell viele 3D-Inhalte zu generieren, dann habe ich eine starke Basis für XR-Anwendungen erzeugt. Das können für private Bereiche sein, fürs Gaming-Bereich sein, aber eben auch im industriellen Bereich.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und XR Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und diesmal spreche ich mit Albert Brenner, einem erfahrenen Unternehmer, der bereits seit 25 Jahren digitale Innovation vorantreibt und auch Investor ist. Plattformen wie Check24 oder Roarington.com hat er aufgebaut, genauso wie digitale Agenturen, und die Geschäftsführung in großen Unternehmen hat er auch schon übernommen. Heute ist er Mitgründer und CEO von Overlay, einem Deep Tech Unternehmen, das mit der Obsphera Suite genau die Software entwickelt hat, über die wir in dieser Folge sprechen. Sie macht aus Fotos und Videos schnell und einfach fotorealistische digitale Zwillinge in 3D. Von kleinen Gegenständen über Autos bis zu ganzen Straßenzügen. Da steckt natürlich viel Potenzial für XR drin und auch für das Internet der Zukunft, das räumlich werden könnte. Viel Spaß beim Podcast mit Albert.
Herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Wolfgang, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Aber wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt, das ist kein Geheimnis. Und da hast du gesagt, gleich am Anfang, du machst Digitalisierung seit 1997. Das ist eine ganze Weile. Vielleicht zum Start kannst du uns im Schnelldurchgang einmal vom Beginn deiner Digitalisierung dahin mitnehmen, bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, da hat dein jetziges Projekt Obsphera AI angefangen.
Gerne. Also es hört sich immer ganz schlimm an eigentlich, wenn man das so sagt. Ich war einmal bei einer Uni, habe eine Vorlesung gehalten und dann hat einer gesagt, ha, da bin ich geboren. Das ist schlimm. Ja, also macht Digitalisierung schon wirklich sehr lange, von Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, und jetzt kann man diskutieren, ob wir uns gerade mit Agentic AI und 3D-Web im Web 4.0 bewegen. Angefangen mit Webseiten zu bauen. Wir haben dann im Prinzip in einem kleinen Team Web 1.0 Geschäftsmodelle gebaut, selbst und für Kunden. Also ich habe immer so die Mischung zwischen Berater für Unternehmen, aber auch eben selber Unternehmer. Und im Web 1.0 ging es um Webseiten, E-Commerce und Vergleichs- oder Serviceplattform. Check24 habe ich mit aufbauen dürfen für die Kirchgruppe Maxdome und ein paar andere Projekte. In Web 2.0 ging es um Social und Interaktion. Und im Web 3.0 habe ich mich mit Metaverse und Blockchain beschäftigt. Und genau, und daraus ist im Prinzip so ein bisschen aus diesen Projekten heraus das Thema 3D entstanden, was im Prinzip die Initialzündung dann für Obsphera war.
Aber nicht nur zu dem 3D kam auch noch Oldtimer dazu. Und das Stichwort Metaverse, das du schon genannt hast, du hast erzählt. Vorläufer des jetzigen Startups ist ein Projekt, das durch den Kontakt mit einem Oldtimer-Sammler zustande kam. Das musst du uns noch erklären, dieser Zusammenhang zwischen eurem jetzigen Softwareprodukt und Oldtimern.
Ja, also das berühmte Bild der Jungfrau und mit zum Kind. Ja, wir haben tatsächlich mit einem sozusagen Oldtimer-Sammler gesprochen und der sagte, hey, baut mir ein Metaverse für Oldtimer. Und da hatten wir dann das Glück, über eine längere Zeit Roarington.com mit an den Start zu bringen, also vom Geschäftsmodell über die digitale Plattform bis hin zum Kern des Projektes. Und im Kern geht es darum, klassische Automobile, Oldtimer, zu digitalisieren, digitale Zwillinge zu bauen und die aber nicht nur in virtuellen Showrooms auszustellen, die dann der Öffentlichkeit sozusagen geöffnet werden, sondern eben diesen Fahrzeugen auch die Fahrphysik mitzugeben, sodass der Sammler, die Sammlerin oder der Museumsbesucher dann diese automobilen Schätze auch wirklich authentisch fahren können in Simulatoren. Und ja, das war natürlich ein tolles Projekt, ästhetisch, ich mag Autos. Und da ging es eben sehr viel um Digital-3D-Technologien, wie schaffe ich es, hochauflösende, sehr detailgetreue 3D-Zwillinge von Fahrzeugen im Prinzip zu entwickeln und die eben auch virtuell auszustellen. Weniger jetzt über Brillen, sondern tatsächlich Desktop-basiert oder über Smartphones, eigentlich über ein Screen primär zu nutzen.
Es ging aber nicht darum, einfach nur diese Automodelle irgendwie 3D nachzubauen, sondern es ging wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon um diese, auch um die konkreten Oldtimer, also wirklich um das einzelne Fahrzeug an sich und nicht einfach nur, ich baue ein digitales Modell dieses Typen nach, sondern wirklich, es geht um dieses Fahrzeug, das bei diesem Sammler steht.
Ganz genau, also der Porsche 550 Spider, der am Nürburgring das erste Rennen gewonnen hat, ein ganz ikonisches Fahrzeug, von dem einen digitalen Zwilling zu erstellen mit den ganz spezifischen sozusagen Strukturen im Leder, im Lack und so weiter, Delivery, also sozusagen die Außenschicht des Fahrzeugs und dann eben aber auch die ganz authentische Fahrphysik dem Fahrzeug mitzugeben. Also es geht immer um digitale Zwillinge, um 1:1 Abbildungen, möglichst detailliert und möglichst fotorealistisch sozusagen.
Nun haben natürlich diese tollen Sammelobjekte wahrscheinlich keine Kratzer, aber hätten sie Kratzer, würdet ihr auch die Kratzer dann mit abbilden?
Ja, absolut. Also gerade in dem Leder beispielsweise, ein Leder aus den 50er, 60er Jahren, das viel benutzt wurde, da siehst du Strukturen, da siehst du leicht aufgeplatzte Strukturen, die ganz sozusagen einmalig für dieses Fahrzeug letztendlich sind. Und das bilden wir 1:1 ab. Also es geht nicht um, ich kann ja heute über KI im Prinzip ein 3D-Modell bauen lassen von einem Porsche Spider 550. Das ist aber nicht eine 1:1 Abbildung eines spezifischen Fahrzeugs, sondern eine mehr oder weniger reale Darstellung von irgendeinem Porsche 550 Spider.
Wie habt ihr das gemacht? Und vor allem, wie, ohne jetzt eine genaue Hausnummer zu nennen, wie teuer? Weil mit genug Geld ging das ja auch schon vor ein paar Jahren, so einen digitalen Zwilling zu erstellen, war halt dann nicht ohne. Also wie habt ihr gemacht?
In der Szene war, Geld ist immer der limitierende Faktor, aber zumindest war genug da, um von einem Museum, von einem Autohersteller, von einem Sammler einen authentischen Zwilling über klassische Methoden entwickeln zu lassen. Wir haben dort LiDAR-Scanning-Verfahren genutzt, industrielle LiDAR-Scanner, dann dauert 4-5 Stunden, um so ein Fahrzeug dann zu digitalisieren. Aber der LiDAR-Scanner oder kein LiDAR-Scanner bildet dann dieses Fahrzeug schon vollständig ab. Da gibt es Lücken, da gibt es Fragmente. Dann hat eigentlich eine Nachbearbeitungsphase gedauert, die 4 bis 6 Wochen teilweise gedauert hat, um wirklich jedes Merkmal 1:1 authentisch abzubilden. Das ist ein riesenaufwendiger Prozess, kann man sich vorstellen. Eine Person 4 bis 6 Wochen plus ein teures Gerät für 30.000, 40.000 Euro, ein LiDAR-Scanner, der 4-5 Stunden von einem Experten genutzt wird. Da sprechen wir über einen hohen vierstelligen Betrag letztendlich, was so ein Digital Twin dann am Ende kostet. Und genau das war auch dann sozusagen die Herausforderung. Wir haben mehr und mehr Anfragen von Parteien bekommen, von Unternehmen bekommen, die eine sehr große Anzahl von digitalen Zwillingen wollten, beziehungsweise eben auch aus anderen Branchen, wo es nicht um ein Fahrzeug ging, sondern um andere Objekte. Und da konnten wir mit diesen klassischen Methoden gescannte Modelle eben nicht weiter fortfahren.
Und wie habt ihr das dann gemacht? Und wie ist daraus dann ein Startup geworden? Das ist die alles entscheidende Frage ja jetzt.
Ach, gute Frage. Wir haben dann im Prinzip uns sozusagen auf die R&D-Suche gemacht. Wir haben ganz viele Methoden versucht, Radiance Field Verfahren, Fotogrammetrie Verfahren. Wir haben mit KI experimentiert und sind eigentlich dann auf Gaussian Splatting als Kerntechnologie gekommen, die es schafft, aus 2D-Bildern oder Videos authentische, fotorealistische 3D-Modelle zu schaffen. Sehr schnell, skalierfähig, in einer sehr authentischen Art und Weise. Sicherlich noch mit ein paar technischen Herausforderungen, die es dann durch die Zuhilfenahme anderer Algorithmen und auch unter Zuhilfenahme von verschiedenen KI-Methoden zu lösen gab, die Qualität stabiler zu machen, auch für glänzende, für reflektierende, für durchsichtige Strukturen in Objekten. Und das war eine spannende Phase, wo wir letztendlich nie so richtig wussten, werden wir jetzt im Prinzip ein Set an Technologien finden, mit der wir unsere Vision letztendlich realisieren können.
Bevor du erzählst, wie und dass ihr es geschafft habt, so viel können wir ja verraten, wer ist eigentlich wir immer in dem Kontext? Jetzt wird es mal Zeit, deine Mitstreiter einzuführen.
Ja, gute Frage, ja, das stimmt. Das ist der Florian, ganz langjähriger Wegbegleiter von mir. Wir kennen uns seit 94, haben schon verschiedene Projekte gemacht und wir sind sozusagen die Initiatoren, die Gründer. Und wir haben noch ein Team, ein Entwicklerteam von 6 Leuten, mit denen wir alle Festangestellte, mit denen wir arbeiten und dann noch ein erweitertes Team an Freelancern. Und in dieser Gruppe haben wir letztendlich diese ganzen Projekte und dann letztendlich auch das Produkt entwickelt.
Wie genau funktioniert euer Produkt? Ist, dass ihr jetzt auch mit dem eigenen Startup, das ihr dann im November 2023 gegründet habt, auch auf den Markt gebracht? Das heißt, Obsphera AI, wie funktioniert es jetzt? Was ist sozusagen die Technologie da drin und wie habt ihr auch das, was es an Methoden da draußen schon gab, dann in ein fertiges, auch einfach zu nutzendes Produkt gegossen?
Ja, ich glaube, gutes Stichwort. Uns ging es um eine einfache Nutzung. Uns ging es nicht darum, ein weiteres Expertentool zu schaffen, da gibt es schon viele am Markt, sondern uns ging es darum, dass ein Unternehmen, ein Mitarbeiter im Marketing, ein Mitarbeiter in den Operations ohne spezifische Fachkenntnisse, ohne spezifische Software, ohne spezifische Hardware 3D-Modelle aus Fotos und Videos erstellen kann. Das war sozusagen unser Anspruch, das unsere Vision und das Ganze fotorealistisch, in einer hohen Qualität, stabil und kostengünstig. Und letztendlich haben wir dann Gaussian Splatting, NeRF, KI-Verfahren in einer besonderen Kombination zusammengefügt, in einer Pipeline, wo wir inzwischen mit Obsphera AI so weit sind, dass wir sehr zuverlässig gute Qualität aus Fotos und Videos in ein 3D-Modell innerhalb von Minuten oder Stunden transformieren können. Und das ist schon mal sehr nah an unsere Vision. Da gibt es sicherlich noch weitere Schritte.
Aber nur, damit wir es uns ganz genau vorstellen können, ist es eine App, ist es eine Website? Wie, wenn ich jetzt dieser Marketing-Mitarbeiter wäre, ich will jetzt von, unserem Produkt, unserem Toaster, einen digitalen Zwilling. Wie konkret würde das jetzt ablaufen, wenn ich eure Software nutze?
Das ist eine Software-as-a-Service-Plattform. Du könntest dort entweder einen kostenlosen Test oder eine Lizenz online abschließen. Gibt es unterschiedliche Lizenzmodelle. Dann machst du ein Video mit deiner Handykamera oder mit einer professionellen Kamera. Aktuell noch ganz normal mit deiner Handy-App oder mit deiner Kamera-App auf dem Handy. In einigen Monaten dann mit unserer eigenen App, die wir dann releasen werden. Und dieses Video vom Toaster, das dauert dann vermutlich, weiß nicht, vielleicht 40, 50, 60 Sekunden. Dieses Video lädst du dann bei uns in der Software hoch, in Obsphera AI, und dann bekommst du eine Information, was es ist. Also die KI erfasst, aha, das ist also ein Toaster von der und der Marke, schaut so und so aus. Du wirst dann noch informiert, wie viel dieses 3D-Modell jetzt kostet. Im kostenpflichtigen Lizenzmodell letztendlich ist abhängig davon, wie groß das Objekt ist. Also wenn du ein Flugzeug oder ein Auto als 3D-Modell erstellen möchtest, ist das kostenintensiver als beispielsweise ein Toaster. Ein Toaster kostet vielleicht 2-3 Euro oder sowas als 3D-Modell. Also überschaubarer Preis. So, und nach 10, 20, 30 Minuten bekommst du die Information, dass das 3D-Modell jetzt verfügbar ist. Und dann kannst du dir das erstmal in unserer Software anschauen, kannst die Datei herunterladen und in einem geeigneten Viewer bei dir auf der Website beispielsweise einbetten, oder du bettest bei dir einen Link ein und dann hast du sozusagen unseren Viewer automatisch mit integriert und die User deiner Webseite können deinen Toaster dann dort als 3D-Objekt interaktiv betrachten.
Das heißt, drehen, wenden, von allen Seiten anschauen.
Genau, ja.
Und kann ich mit dem 3D-Objekt auch noch andere Dinge machen? Also kann ich das nur zum Anschauen auf eine Webseite packen oder kann ich das auch in ein Game integrieren? Oder, und da nähern wir uns ja dem Hauptthema dieses Podcasts, auch in eine Virtual Reality-Umgebung.
Genau, also da kommt es jetzt darauf an, in welchen sozusagen Technologieplattformen du unterwegs bist. Beispielsweise, was wir verschiedentlich in unterschiedlichen Anwendungen machen, wir integrieren dann das 3D-Modell in Unreal oder Unity, in eine Game Engine, und dort kannst du dann das Objekt betrachten und damit letztendlich als Teil eines Raumes beispielsweise das nutzen. Was du heute nun nicht kannst, ist mit dem Objekt dann tatsächlich zu interagieren. Und das ist in unserer Entwicklungspipeline. Dafür müssen wir dem Objekt physische und geometrische Eigenschaften mitgeben. Und da sind wir gerade dran. Und die Zielsetzung ist, dass du dann ähnlich wie mit einem Mesh-Objekt in einer virtuellen Welt dann tatsächlich mit dem Objekt interagieren kannst. Also ein Auto kannst du Türen öffnen, kannst dich hineinsetzen, oder ein Toaster kannst du natürlich dann den Schalter runterdrücken, oder das Toast hüpft dann aus dem Toaster raus.
Genau, das Toastbrot müssen wir natürlich vorher auch noch eindigitalisieren. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Auto. Nur um das mal klar zu machen, du hast vorhin gesagt, auf die klassische Methode, wenn ihr den digitalen Zwilling hochauflösen wolltet, vom Auto war es ein hoher vierstelliger Betrag. Der Toaster 2-3 Euro, so nur Pi mal Daumen, wo würde der digitale Zwilling eines Autos preislich bei eurer Plattform liegen?
Kommt aufs Lizenzmodell drauf an, irgendwo zwischen 25 und 35 Euro.
Also schon eine deutliche Preisersparnis im Vergleich.
Ja, signifikant, ja.
Warum? Also wir haben es ja gerade schon ein bisschen praktisch erörtert, aber wenn du jetzt sozusagen zur XR-Community sprichst, warum glaubst du, ist für XR-Creator eure Technologie möglicherweise interessant?
Letztendlich lebt XR von den Inhalten, die ich virtuell erleben kann. Und Objekte und Räume zu erstellen, ist aufwendig. Ich durfte jetzt heute früh bei den Medientagen sein und dort mich ein bisschen auf dem Mars herumtreiben. So, und diese ganze Umgebung des Mars, die ganzen Objekte, die dort letztendlich auf dem Mars dann ausgestellt wurden, die müssen erstellt werden. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Unsere These ist, dass das ein stark limitierender Faktor ist, neben wahrscheinlich auch der Verbreitung von der Hardware, von VR-Brillen beispielsweise. Aber die Inhalte, die werden der Enabler sein. Das heißt, wenn ich schaffe, sehr kostengünstig, sehr einfach und sehr schnell viele 3D-Inhalte zu generieren, dann habe ich eine starke Basis für XR-Anwendungen erzeugt. Das können für private Bereiche sein, fürs Gaming-Bereich sein, aber eben auch im industriellen Bereich. Wenn ich Animationen habe, dann wenn ich Ersatzteile habe, Maschinen mit Tausenden von Einzelteilen, die muss ich in irgendeiner Weise als 3D-Objekt erstellen. In vielen Anwendungen kann ich das aus dem CAD-System direkt generieren, mit gewissen Limitationen, was letztendlich beispielsweise die Oberflächenstrukturen und so weiter anbelangt. Aber gerade mit Objekten, die älteren, da kommen wir zu den Oldtimern wieder, die ganzen Elemente, die ganzen Schräubchen und Riemen und so weiter im Oldtimer, davon gibt es keine 3D-Objekte. Und die muss ich einfach, schnell und kostengünstig erstellen können. Und das ist letztendlich unser Anspruch mit Obsphera. Gegenüber traditionellen Methoden haben wir 90% geringere Kosten bei der 3D-Erstellung. Wir reduzieren die Zeit von der Erstellung eines 3D-Objekts von Wochen auf Minuten oder Stunden. Das heißt, ich habe letztendlich ganz andere Skalierfähigkeit an der Content-Erstellung für XR. Und letztendlich wollen wir mit Obsphera der Community ein Tool an die Hand geben, mit einer Art 3D-Content-Engine, mit der sehr einfach letztendlich diese XR-Anwendungen erstellt werden können.
Was wären denn so konkrete Anwendungen, wo man sich sowas vorstellen könnte, gerade im industriellen Kontext, wo es ja jetzt mal aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich stimmt es dann statistisch nicht ganz, aber realistische Objekte noch wichtiger sind als vielleicht in dem Gaming-Kontext oder in dem künstlerischen Kontext?
In der industriellen Bereich sind Simulationen natürlich spannend, in Trainingssituationen beispielsweise oder im Servicebereich, dass der Servicetechniker im Prinzip im Vorfeld, bevor er an die Maschine geht, eine ausführliche, dreidimensionale sozusagen Erlebnis hat. Wie schaut die Maschine aus, wenn ich die öffne? Was sehe ich dann dort genau? Welche Fehlermeldungen referenzieren auf welches Objekt innerhalb der Maschine? Das, die Herausforderung, die wir haben, wir sprechen viel über Fachkräftemangel. Wir haben dort eigentlich eine auseinandergehende Schere. Die Technologie wird immer komplizierter, also auch die Maschinen letztendlich, die in Fabriken stehen oder die auch beim Konsumenten zu Hause teilweise sind. Die Maschinen und die Technologie wird komplexer, aber uns fehlen eigentlich die Fachkräfte für Service-Einsätze beispielsweise. So, und jetzt muss ich es schaffen, über XR-Anwendungen, die Leute, die vielleicht eben nur nicht so weit qualifiziert sind, so weit zu bringen, dass sie diese komplexen Technologien warten und auch reparieren können. Das ist ein Riesenpotenzial. Aber neben der Industrie sehen wir einen ganz spannenden Anwendungsbereich auch im Versicherungsgewerbe. Letztendlich der Versicherer versichert Objekte, Räume, Maschinen, Fahrzeuge und muss sich immer einen Eindruck verschaffen, was versichere ich denn? Oder wenn ein Schaden da ist, wie schaut denn der Schaden denn tatsächlich aus? Wenn ich einen Wasserschaden in der Wohnung habe, wenn ich einen Brandschaden in der Wohnung habe, wenn eine Maschine explodiert. Dafür gibt es heute Fotodokumentationen, die sind dann meistens unvollständig. Da muss dann der Versicherer nachfragen, mach nochmal Fotos von der Perspektive, mach nochmal Fotos von der Perspektive. Das dauert, das ist wenig befriedigend für den Kunden, weil die Regulierung des Schadens dauert länger. Der Mitarbeiter verbringt mehr Zeit mit der Schadensregulierung, also sind Kosten- und Zeitfragestellungen. Letztendlich muss ich vielleicht einen Gutachter vor Ort schicken, Thema Fachkräfte, Thema Kosten und Zeit wiederum. Wenn der Kunde im Prinzip mit seinem Smartphone von der explodierten Maschine, von dem Brandschaden in der Wohnung eine Videoaufnahme macht und dort dann automatisiert ein 3D-Modell entsteht und der Sachbearbeiter im Büro dieses 3D-Modell interaktiv begehen kann, in alle Ecken letztendlich des Raumes sich begeben kann, die einzelnen sozusagen Schwachstellen in der Maschine vielleicht betrachten kann, den Feuer, sozusagen den Ausbruchsort, Rußpartikel an der Wand betrachten kann, dann muss sich niemand mehr vor Ort schicken. Ich habe keine Fragestellungen, schick mir nochmal Fotos. Ich habe durch ein ganz einfaches Medium für den Kunden, ein Video, eine exzellente Möglichkeit für den Versicherer geschaffen, den Schaden zu regulieren. Zusätzlich kann natürlich die KI dann aus dem 3D-Modell Zusatzinformationen ableiten, beispielsweise wie viele Quadratmeter sind dort betroffen. Das ist ein anderer spannender Anwendungsbereich. Ich habe natürlich im Marketing ganz viele Möglichkeiten, statt Messebesuche virtuelle Messen zu machen, virtuelle Showrooms, Produkte virtuell auszustellen. Ich habe die Möglichkeit, Immobilien oder Sehenswürdigkeiten virtuell begehbar zu machen. Also die Bandbreite der Möglichkeiten für etwas wie Obsphera ist so groß wie die reale Welt, weil letztendlich bilden wir die reale Welt digital in 3D ab.
Ich schließe daraus, man kann auch ganze Räume digitalisieren und nicht nur Objekte.
Ja, absolut, genau. Oder also sogar noch größer, Gebäude, Straßenzüge, ganze Szenen letztendlich.
Was ist mit Menschen?
Gute Frage. Menschen haben die ungute Gewohnheit, sich zu bewegen. Und mit Bewegung kann unsere Technologie nicht optimal umgehen. Natürlich kann ich einen Freeze machen, aber ich sag jetzt mal, letztendlich möglich, wenn jemand sehr sozusagen ruhig ist, aber ist kein sozusagen primärer Anwendungsbereich für uns aktuell.
Wir haben über XR schon gesprochen und die Möglichkeit, das in virtuelle Welten einzubauen, Objekte, die mit eurer Technologie entstanden sind, aber auch in Desktop-Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel der Versicherungscase, weil dafür braucht man jetzt nur nicht zwingend eine VR-Brille, kann man auch am Desktop machen. Du hast aber generell, beziehungsweise du hast aber noch größer gefasst in unserem Vorgespräch, zu welcher Entwicklung das eigentlich beiträgt, auch eure Technologie, und zwar, dass das Internet zunehmend zu einem 3D-Web wird, also zu einem dreidimensionalen Web, das nicht nur aus zweidimensionalen Webseiten besteht. Wie stellst du dir das vor und wie verändert sich dann auch für uns die User Experience im Internet?
Ja, also sozusagen die unterliegende Vision ist, dass wir glauben, dass alles, was digital ist, mehr und mehr, oder nicht alles, aber vieles, das heute digital ist und morgen auch digital ist, dass wir das von einer 2D in eine 3D Experience überführen. Es ist ja eigentlich gar nicht einzusehen, warum ich in einem E-Commerce-Shop Produkte, die ja dreidimensional sind, als zweidimensionales Bild mir anschaue. Es ist auch unklar, warum ich eine Museumswebsite letztendlich als flache Bilder mir anschauen muss. Warum kann ich mich nicht virtuell in dieses Museum hineinbegeben? Viele Dinge, die ich digital erlebe, und wo es nicht darum geht, eine Information zu suchen. Also es geht jetzt nicht um Rechercheinformationen. Da können wir diskutieren, inwiefern da Webseiten in Zukunft überhaupt noch relevant sind, weil die KI letztendlich mir die Informationen direkt liefert, ohne dass ich auf die Ursprungswebseiten letztendlich gehe. Mit allen Implikationen und mit allen Diskussionen, die damit zusammenhängen, mit Urheberrecht und Medien und so weiter. Aber das ist ja nicht unser Thema jetzt hier. Das Spannende wird ja dann sein, oder andersrum, der User geht auf die Ursprungswebsite, wenn er dort was erleben kann, das ihm die KI nicht zusammenfassen kann. Und erleben heißt eben mehr als Informationen zu verbreiten. Das heißt, dort kann ich Dinge haptisch oder quasi haptisch digital erleben. Und ich glaube fest daran, dass Webseiten mehr und mehr zu digitalen Räumen werden, dass ich mich dreidimensional in diesen digitalen Räumen bewegen kann, dass ich die Objekte, Produkte dort dreidimensional mir anschauen kann, interaktiv, und dass ich dort auch mit Avataren, die KI trainiert sind, mich unterhalten kann. Im Prinzip das, was ich heute in der realen Welt habe, ich gehe in Räume, ich schau mir Objekte in 3D an, ich unterhalte mich mit Menschen. Das kann ich jetzt eigentlich heute schon digital abbilden. Und ich glaube, das in dieser Transition sind wir gerade. Und ich habe die Entwicklung von Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 eingangs besprochen. Das ist das, was ich sagen würde. Das ist für mich das Web 4.0. Und das Web 4.0 ist ein 3D-Web und ein Agentic-Web. Und da, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Und wenn das begleitet wird durch immer bessere XR-Hardware, wäre die Experience wahrscheinlich sogar noch besser, weil du dann nicht natürlich noch natürlicher bewegen kannst. Auch Brillen haben ja auch Motion-Tracking, haben Mikrofone. Auch wenn du dich dieser Austausch mit Agenten, den du möglicherweise in den virtuellen Räumen begegnest, ist ja dann auch natürlicher. Das heißt, es könnte gleichzeitig auch die Adaption von XR-Hardware vielleicht auch hochtreiben, wenn man auch wirklich im Web einfach Angebote hat, die man damit auch noch besser nutzen kann als nur im Screen, oder?
Absolut. Also heute ist ja XR eigentlich so ein Spezialthema. Ich schaue mir ganz spezielle Experiences an auf einer ganz speziellen Hardware. Und solange es ein Spezialthema ist, wird es wahrscheinlich eher schwer aus der Nische herauskommen. Der Durchbruch ist dann, wenn es ein generalistische Experiences, wenn es ganz normal ist. Ich bin Brillenträger. Wir sind ja nicht weit davon entfernt, dass ich mit meiner ganz normalen Brille auch Virtual Reality Experiences haben kann. Und das ist, glaube ich, der Riesenhebel. Und dann möchte ich aber eben nicht nur Spezialanwendungen mir anschauen in 3D, sondern ich möchte alles, was ich digital anschaue, in 3D erleben. Und das wird dann letztendlich auch der Treiber für das 3D-Web.
Schauen wir zum Schluss nochmal darauf, wie es mit eurem Startup weitergeht, eurer Firma. Was glaubst du, könnt ihr technisch noch drauflegen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Und was ist so die Ambition, wo ihr auch als Unternehmen auch wirtschaftlich hinkommen wollt?
Also technisch wollen wir auf jeden Fall die Interaktivität der Objekte erzeugen. Dafür brauchen wir geometrische und physikalische Eigenschaften, sodass Licht, sodass Schwerkraft, sodass Bewegung auf das Objekt, das wir aufnehmen oder das wir bereitstellen, letztendlich wirkt. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir wissen es, wie es geht. Das ist jetzt keine sozusagen das ein Tun. Das ist nicht eine Frage, ob wir das machen können, sondern es ist nur nur in Anführungszeichen, ich sage immer so nett, es ist ein Implementation-Issue. Ich weiß schon, das ist alles nicht trivial, aber als Nicht-Techniker sagt man das manchmal so ganz gern. Insofern, also das wird der nächste große Schritt werden. Ökonomisch oder unternehmerisch möchten wir die führende Content Engine für 3D werden, für Unternehmen, für kommerzielle Anbieter. So ein bisschen das, was Content Management Systeme für Webseiten, für Videos, Fotos und Texte sind, da wollen wir im Prinzip mit Obsphera die 3D-Engine werden, um 3D-Web-Erlebnisse letztendlich erzeugen zu können. Kostengünstig, schnell und vor allem einfach aus Fotos oder Videos. Wichtig, uns geht es immer um authentische 1:1 Abbildung. Ich kann, wie gesagt, heute einer KI sagen, hier hast du ein Foto und mach daraus ein 3D-Modell. Und das funktioniert auch, aber das ist keine authentische Abbildung. Da werden immer aus dem Weltwissen der KI Halluzinationen, Interpretationen mit integriert werden. Uns geht es immer um eine 1:1, eine fotorealistische Abbildung realer Objekte und Räume.
Das ist schade, im KI-Zeitalter, wo wir mit synthetischem Content überflutet werden, sicherlich nicht. Albert, herzlichen Dank für diese Einblicke.
Ja, vielen, vielen Dank. Spannendes Gespräch. Danke für die Fragen.
Das war Folge 74 vom New Realities Podcast von 1E9 und XA Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Das Gespräch haben wir im Oktober 2025 aufgenommen. Weitere Infos zu Obsphera AI findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XAH Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xahub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.